Zu Gast bei 1:1 der Talk auf Bayern 2 ist heute Theresa Breuer. Sie ist Reporterin, sie ist Pressefotografin, nicht zuletzt auch Filmemacherin und Hilfsaktivistin. Theresa Breuer führt ein abenteuerliches Leben, das ich mir für mich noch nicht mal ansatzweise vorstellen könnte. Frau Breuer, woher nehmen Sie Ihren Mut?
Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, das sich ständig verändert hat. Und ich habe in vielen verschiedenen Städten gelebt, war auf vielen unterschiedlichen Schulen, habe in verschiedenen Familienkonstellationen gelebt. Und das hat mir gezeigt, dass es mir recht leicht fällt, mich neuen Situationen anzupassen. Und deshalb habe ich keine Scheu davor, mich auch aus meiner eigenen Komfortzone rauszubegeben und Neues zu entdecken.
Mhm. Wunderbar.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit Theresa Breuer, Journalistin, Filmemacherin und Reporterin aus dem Nahen Osten.
Frau Breuer, würden Sie sagen, Ihren Job kann man auch nicht machen ohne einfach eine große Menge Mut, Mumm, Courage?
Ich würde sagen, meinen Job kann man nicht machen ohne eine unglaubliche Neugier zu haben. Weil das ist es, was mich eigentlich antreibt. Neugierig zu sein auf die Welt und vor allem neugierig auf Menschen. Es geht mir ja gar nicht so sehr darum, mich in Krisengebiete zu begeben, weil ich Kampfhandlungen spannend finde. Ganz im Gegenteil. Menschen zu beobachten und Menschen zu verstehen, das ist es, was mich antreibt. Und insofern, ich glaube, es braucht vor allem erstmal Neugier, um Journalistin zu sein.
Aber ein bisschen Mut, glaube ich, gehört schon dazu, wenn Sie Opiumbauern auf dem Sinai besuchen etwa. Oder waren Sie sich zu jeder Zeit sicher, dass die nicht aggressiv auf Sie reagieren?
Das war tatsächlich eher so eine Einstiegsgeschichte, die ich am Anfang meiner Karriere gemacht habe. Vor allem hat mir diese Geschichte gezeigt, wie viel Spaß das Reporterleben macht. Ich habe das mit zwei anderen Kolleginnen gemacht, als ich gerade nach Ägypten gezogen bin. Und die Männer waren total freundlich. Also auch das ist etwas, was ich immer wieder gelernt habe. Die meisten Menschen wollen einem ja eigentlich nichts Böses. Und sind durchaus auch an einem Austausch interessiert und finden es schön, wenn sich jemand für ihr Leben interessiert. Insofern nein, bei dieser Geschichte hatte ich gar keine Furcht.
Aber als Sie in Ägypten lebten, wie lange waren Sie dort eigentlich?
Ich war nur ein knappes Jahr in Ägypten, weil ich mich dann vor der Regierung doch gefürchtet habe.
Ja, sehen Sie, danach wollte ich gerade fragen. Sie sind nach Kairo gegangen, sagen wir mal, um zu sehen, was ist von der Revolution gegen Mubarak geblieben. Ja?
Genau.
Und das bedeutet doch irgendwie automatisch, dass man dem Nachfolgeregime so ein bisschen unangenehm ist.
Absolut.
Also, und Sie stoßen doch bei Ihren Reportagen immer auf Widerstände und Widrigkeiten von Seiten der jeweiligen Machthaber, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also es ist ja so, dass ich weniger über tagesaktuelle Politik berichte, sondern Geschichten über Menschen mache und deren Leben. Und die laufen ganz oft unter dem Radar. Ich habe auch mehrere Geschichten im Iran gemacht, ohne dass das iranische Regime das mitbekommen hat. Aber ich habe eben junge Menschen, junge Aussteiger begleitet, die per Anhalter durchs Land gefahren sind. Und wenn ich in Afghanistan junge Frauen beim Bergsteigen begleite, dann interessiert das die Regierung erstmal nicht. Das ist natürlich trotzdem alles sehr, sehr gefährlich, weil die Gebiete teilweise sehr gefährlich sind.
Zu dem Uphill Battle, also Ihrem Begleiten von Bergsteigerinnen in Afghanistan, da ist ja auch ein Film entstanden, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Sie sind jedenfalls zweimal mit Stipendien ausgestattet worden, um aus Israel und Ägypten zu berichten. Wie ist denn das, merken Sie, das Interesse der deutschen Medien an Auslandsberichterstattung zurückgeht?
Ja, das merke ich. Ich merke das, weil es auch teuer ist. Guter Auslandsjournalismus ist einfach teuer. Es erfordert Zeit vor Ort, um auch Verständnis, wirkliches Verständnis zu bekommen, was in einem Land passiert. Muss man länger da sein? Deshalb habe ich mich dann ja auch letztlich dem freien Netzwerk Weltreporter angeschlossen und war freie Journalistin immer für mehrere Jahre vor Ort, ja, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Ehrlich gesagt geht es mir bei meinem Journalismus oder meiner Arbeit oder meinen Film vor allem auch darum, Themen zu machen, die ich spannend finde. Und ich hoffe dann einfach, dass andere Menschen die auch spannend finden.
Ja.
Aber es ist ein Kampf. Als freie Journalistin zu arbeiten, ist ein Kampf.
Ja.
Aber ich war in meinem Leben noch nie festangestellt und ich habe einfach dieses Grundvertrauen, was, glaube ich, auch aus meiner Erziehung und aus meiner Kindheit herkommt, dass es wird schon alles wieder irgendwann gut werden, auch wenn es zwischendrin brenzlig ist.
Sie haben von Verständigung bzw. von Verständnis der Situation vor Ort und der Menschen gesprochen. Sprechen Sie eigentlich irgendeine Sprache? Also sprechen Sie beispielsweise Hebräisch oder Arabisch oder Urdu wie in Afghanistan? Ich weiß gar nicht, ob Urdu dort gesprochen wird.
Es ist Dari und Pashto.
Dari und Pashto, okay.
Ich spreche radebrechend Arabisch,
ja,
und werde jetzt aber nächsten Monat nach Israel gehen, um dort einen intensiven Hebräischkurs zu belegen. Man kann eine Gesellschaft nur wirklich durchdringen, wenn man auch die Sprache spricht.
Ja.
Da muss ich gestehen, das habe ich in der Vergangenheit oft ein bisschen schleifen lassen, was tatsächlich auch daran lag, dass wenn ich zum Beispiel in Afghanistan zum allerersten Mal einen Film drehe, mir selber das Filmen beibringen muss, mir selber das Bergsteigen beibringen muss, das selbst finanzieren muss und in der gefährlichsten Stadt der Welt lebe, ist selten dann tatsächlich noch die Zeit da gewesen, Dari zu lernen. Aber die Bergsteigerin zum Beispiel, viele von denen konnten Englisch oder ich arbeite dann eben mit sehr guten Übersetzern zusammen.
Wir sprechen gleich weiter, Frau Breuer, und zwar über Ihre Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke.
Zu Gast bei Gregor Hoppe auf Bayern 2. Theresa Breuer, Kabul Luftbrücke.
Ja, Frau Breuer, Sie berichten ja nicht nur aus fernen Ländern, sondern Sie greifen dort auch in Notlagen ein. Zumindest in Afghanistan haben Sie die Hilfsorganisation Kabul Luftbrücke gegründet. Können Sie kurz erzählen, wie das passierte und was die Luftbrücke macht?
Ich bin 2017 nach Afghanistan gezogen, um dort für 2 Jahre eben eine Gruppe junger Bergsteigerinnen zu begleiten, die sich dieses wahnsinnige Ziel gesetzt hatten, den höchsten Berg Afghanistans zu erklimmen. Mhm. Und bei diesem Vorhaben habe ich diese Mädchen begleitet. Und dann ist dieser Film nicht fertig geworden, was daran lag, dass ich die Rechte abgetreten habe bei einem Konflikt, den es mit meiner Filmpartnerin gab. Und sie hat diesen Film nie fertiggestellt. Und jetzt sind Jahre später, weil eigentlich war dieser Film 2018 abgedreht, 2021 die Taliban plötzlich vor den Toren Kabuls standen, haben mich diese Mädchen, diese Bergsteigerin in Panik und wirklich in Todesangst angerufen. Und ich war in dem Moment so wütend, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, wenn meine ehemalige Partnerin diesen Film fertiggestellt hätte, wären diese Mädchen jetzt schon längst nicht mehr im Land. Weil es sollte auch immer eine Chance für sie sein, aus Afghanistan rauszukommen, im Ausland zu studieren oder eine Bergsteigerführerausbildung zu machen. Und aus dieser Wut heraus ist tatsächlich dann die Kabul-Luftbrücke entstanden, weil ich dachte, okay, das kann nicht sein, dann müssen wir jetzt diese Mädchen irgendwie da selber rausholen. Irgendwas müssen wir da jetzt machen. Und dann habe ich 2 Freunde kontaktiert, die beide auch Piloten sind, und Ruben Neugebauer, der Sea-Watch gegründet hat. Und dann saßen wir nachts zusammen, haben gebrainstormt und haben dann beschlossen, lass uns ein Flugzeug chartern und lass uns diese Mädels da rausholen. Das war mal so der erste Schritt. Tatsächlich eine Idee aus der Wut herausgeboren.
Also das ist ja nicht ganz alltäglich, die Idee, und zu sagen, lass uns da reinfliegen mit einem Flugzeug. Also da gab es ja am Anfang auch Rückschläge, oder, bei der Luftbrücke. Wie sahen die aus?
Es gab einen Rückschlag nach dem nächsten. Also es fing damit an, dass wir den ersten Flieger, den wir gechartert hatten, das war eine kleine Maschine, und die wollten wir noch losschicken, bevor die Taliban schon in Kabul waren. Und dann überschlugen sich aber die Ereignisse, und dieser Flieger hat keine Landegenehmigung mehr bekommen, weil die Amerikaner dann den Flugverkehr für zivile Maschinen gesperrt hatten. Und gleichzeitig habe ich immer mehr Anrufe bekommen von verzweifelten Menschen, die ich ja auch kannte Freunde, Leute, mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Es war dann klar, wir können jetzt nicht aufgeben. Als am Montagmorgen nach der Machtübernahme die Bilder um die Welt gingen, wie sie Menschen von Flugzeugen gestürzt sind, die sich verzweifelt eben an abhebende Militärmaschinen gehangen haben, war die ganze Welt entsetzt. Und dann gab es dieses Bild der ersten deutschen Evakuierungsmaschine, in der nur 7 Menschen saßen. Und das war der Moment, wo nicht nur meine Wut, sondern auch das Entsetzen weltweit so groß war, dass wir gedacht haben, jetzt erst recht. Wir chartern jetzt einen größeren Flieger, wir rufen zu Spenden auf und wir versuchen jetzt alles Menschenmögliche zu tun, um so viele Menschen wie möglich aus Afghanistan rauszubringen, die eben nicht vorgesehen waren für Evakuierungen, die nicht als Übersetzer für die Bundeswehr gearbeitet hatten, Ortskräfte waren, sondern Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich in den letzten 20 Jahren für Frauenrechte eingesetzt haben zum Beispiel und die jetzt unter größter und die uns ja auch vertraut hatten, dass wir sie nicht im Stich lassen, weil wir auch immer argumentiert haben, wir gehen nach Afghanistan, um zum Beispiel die Frauenrechte zu stärken. Und diese Frauen, auch diese Bergsteigerinnen und ganz viele andere, hatten ja ihr Leben aufs Spiel gesetzt in dem, was sie gemacht haben, auch in der afghanischen Gesellschaft. Und die jetzt zurückzulassen, das wäre nicht gegangen.
Ja. Und die Bundesregierung, die ja angetreten war im Verein mit den westlichen Alliierten, Sie sagten es, also grundsätzlich die afghanische Gesellschaft in einem Taliban-freien Raum umzugestalten, also zu demokratisieren, hatte die wirklich nur die Menschen zu retten vorgesehen, die also unmittelbar mit der Bundeswehr zusammengearbeitet hatten?
Ja, Menschen, die Ortskräfte waren. Deutschland hat seine Verantwortung an Arbeitsverträgen festgemacht. Das war's. Und ganz viele verzweifelte Leute, die Stiftungen, das Goethe-Institut, die Deutsche Welle-Akademie, also Medienschaffende, Künstler, Musiker, zivilgesellschaftliche Aktivisten, über die hatte man überhaupt nicht nachgedacht, tatsächlich. Die waren völlig vergessen worden. Verantwortung kommt qua Arbeitsvertrag. Das war die Leitlinie der deutschen Bundesregierung.
Kaum vorstellbar, so wie Sie uns das jetzt hier schildern. Sagen Sie, die Kabul-Luftbrücke finanziert sich ja weiterhin durch Spenden. Fließen die noch so wie am Anfang? Oder ist es so, wie es oft geschieht, dass je weiter die Geschehnisse zurückliegen, desto weniger wird gespendet?
Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Es wird sehr viel weniger gespendet. Afghanistan ist ja auch mehr oder weniger aus den Medien verschwunden.
Ja.
Was die Taliban auch sehr schlau machen, dadurch, dass eben nicht die großen Massaker sind ausgeblieben. Es passiert nicht so wahnsinnig viel. Die westlichen Regierungen machen es sich sehr leicht zu sagen, naja, wir arbeiten nicht mit Terroristen zusammen. Und dadurch wird das Land so ein bisschen vergessen. Gleichzeitig, ich verstehe es, dass Menschen auch nur eine begrenzte Aufmerksamkeits- und Empathiespanne haben. Es gibt andere Konflikte auf der Welt. Ich erwarte auch gar nicht, dass sich jeder für Afghanistan einsetzt oder interessiert. Ein viel größeres Problem als die ausbleibenden Spenden sind meiner Meinung nach die Verhinderungstaktiken der jetzigen Bundesregierung, das Versprechen einzuhalten, Leute mit dem Bundesaufnahmeprogramm zu evakuieren und nach Deutschland zu bringen. Also letztlich ist unser größtes Problem, dass wir die Menschen nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern aus politischen Gründen nicht mehr evakuieren können, weil sie keine Aufnahmezusage für Deutschland bekommen, obwohl sie diese versprochen bekommen haben.
Hätte es Ihrer Meinung nach eigentlich eine Alternative dazu gegeben, dass die westlichen Truppen vor Ort in Afghanistan abziehen?
Ehrlich gesagt, nein. Die 20 Jahre waren eine solche Katastrophe. Und bis zum Ende war deutlich, dass es kein Verständnis für die jeweils andere Kultur gab. Das war zu weit weg, zu unterschiedlich. Und natürlich haben die Amerikaner wahnsinnig viele Fehler begangen, gerade zu Anfangszeiten, haben mit Warlords zusammengearbeitet, die dann, wie sagt man, ihre Widersacher oder ihre Konkurrenz als Taliban denunziert haben, die sie gar nicht waren, die Dann sind die Amerikaner zu diesen Männern nach Hause und haben sie verhaftet, haben sie als Taliban bezeichnet. Also sie haben auch sehr viel Schaden in der Bevölkerung hinterlassen. Es war eigentlich nur in den Städten so, in den Großstädten, dass sich das Leben vor allem für Frauen verbessert hat. So gewalttätig diese Jahre auch waren, das war eine Verbesserung. Was jetzt eine Verbesserung ist, das muss man leider auch sehen, es gibt keinen Krieg mehr. Die Leute sterben nicht mehr bei Anschlägen. Als ich in Kabul gelebt habe, das erste halbe Jahr 2018, hatte 1000 Tote und Verletzte. In den ersten Monaten, es gab jede Woche mehrere Terroranschläge. Natürlich ist es absurd, dass die Männer, die diese Anschläge begangen haben, eben jetzt für die Sicherheit sorgen. Aber für ganz viele Menschen, für die sich in den letzten 20 Jahren gar nicht so viel verändert hatte, weil die Landbevölkerung weiterhin sehr konservativ, weiterhin sehr ungebildet war, nicht unbedingt die Mädchenschulen entstanden sind, die hätten entstehen sollen, ist es für viele Menschen in Afghanistan ein ruhigeres Leben und ein friedlicheres Leben. Es ist eine Katastrophe, gerade für die Generation, die um den 11. September herum geboren wurde, in 20 Jahren Krieg aufgewachsen ist, dem Versprechen geglaubt hat, Rechte zu haben, ihr eigenes Leben gestalten zu dürfen. Und dass wir vor allem diese jungen Frauen im Stich lassen, macht mich absolut sprachlos.
Frau Breuer, 11. September, das war der Tag, an dem Sie politisch zu denken begannen oder sich Fragen stellten. Wie alt waren Sie denn da?
Da war ich ungefähr 13 oder 14. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber es war das erste Ereignis, was ich live erlebt habe, in dem Bewusstsein, das wird die Welt verändern. Und das wird die Welt über Jahrzehnte verändern, was wir hier erleben. Und da war für mich klar, ich will verstehen, was da passiert ist. Ich will verstehen, was im Nahen Osten passiert. In dem Moment war für mich klar, dort will ich später arbeiten. Da möchte ich hin, das muss ich verstehen.
Haben Sie nicht auch ein bisschen gedacht, die Welt geht unter? Also ich fand diese Live-Bilder, ich weiß, es war ein Dienstag und es war ein heller, sonniger Tag über Manhattan und man hat dann diese Einschläge, vor allem des zweiten Flugzeugs, weil nach dem ersten konnte man ja noch hoffen oder denken, es sei ein Unfall gewesen. Ich habe das erlebt wie Mars Attacks, so ungefähr. Also wirklich, ich habe nicht mehr kapiert, was hier los ist. Als dann das Flugzeug vom Pentagon gemeldet wurde, also das in das Pentagon geflogen war. Also das war irgendwie irre, also surreal auch.
Ja.
Haben Ihnen Ihre Eltern was erklären können dazu?
Die wussten darüber genauso wenig.
Okay. Okay.
Also mir sagte Bin Laden gar nichts. Und wir
ja, mir eben auch nicht, nein.
Noch in der Zeit, wo, ich meine, die Kriege im Balkan haben irgendwie die 90er Jahre dominiert oder Kriege in Afrika, es ging immer noch, ich weiß, ich habe irgendwann mal so ein Weißbuch der Bundeswehr in die Hand bekommen, wo die möglichen Bedrohungsszenarien fürs nächste Jahrzehnt erörtert wurden, da ging es immer noch um Russland, da war vom Nahen Osten überhaupt keine Rede.
Ja.
Dieses Gefühl, geht die Welt unter, weiß nicht, ob ich mich jetzt da nicht schlauer mache, als ich es damals war. Aber in meiner Erinnerung habe ich gedacht, glaube ich zumindest, dass das nur der Anfang ist.
Ja.
Dass alles, was jetzt folgen wird, so viel schlimmer ist. Dass der 11. September, und es hat es ja dann letztlich auch gezeigt, das ist ja das Ziel von Terror, ist nur die Glut auf den Scheiterhaufen zu werfen, um die Flamme, um es wirklich das Feuer zum Lodern zu bringen.
Ja, was folgte, war ja zunächst der Krieg gegen Irak. Unter völlig falschen Voraussetzungen, auch gegen den völlig falschen Gegner, im Grunde genommen ein Angriffskrieg, der keine Berechtigung hatte. Und so sehe ich's.
Und davor der Krieg in Afghanistan.
Genau, ja. Schon, aber ja. Da wollte ich fragen, halten Sie die Invasion in Afghanistan mit dem erklärten Ziel, Osama bin Laden zu stellen, für gerechtfertigt?
Ja.
Weil da hat ja die Bundesregierung auch mitgemacht.
Ja,
während
die hielt ich für gerechtfertigt. Die Amerikaner haben Mullah Omar, dem damaligen Oberhaupt der Taliban, mir auch gesagt, liefert ihn aus, gebt ihn uns. Und Mullah Omar hat sich geweigert. Insofern kann ich das schon verstehen. Das ist ein Land, Al-Qaida hatte, glaube ich, zu der Zeit 30.000 Truppen dort. Osama bin Laden war eine gigantische Gefahr. Ich glaube, die Taliban wären schlauer gewesen, wenn sie ihn rausgerückt hätten. Dann hätte man sich den restlichen Krieg sparen können.
Sie haben gesagt, 2017 bis 2019 waren Sie in Kabul. Wie war denn das Leben für Sie da als Frau aus dem Westen?
Wahnsinnig anstrengend, wahnsinnig schwierig. Es war so, dass ich habe bei einem Afghanen gewohnt, der noch die letzte Bar, die noch nicht weggebombt wurde, bei dem letzten Barbesitzer in Kabul gewohnt. Das Haus ist ummauert, es sind überall Kameras angebracht. Wenn ich das Haus verlassen habe, habe ich auf alle Monitore geschaut, sind andere Autos in der Straße, wer ist da gerade? Ich hatte einen privaten Fahrer, der mich überall hingebracht hat. Es wäre nicht möglich gewesen, alleine auf der Straße zu laufen, weil das Entführungsrisiko gigantisch hoch war, vor allem. Darum ging es hauptsächlich.
Und dann die Erpressung von Lösegeld. Also
ganz genau.
Von, okay.
Ganz genau. Also, und es war wahnsinnig gefährlich. Das hatte jetzt weniger was mit Frausein zu tun, weil Selbstmordattentäter, wenn die sich in der Menge in die Luft sprengen, dann trifft das jeden. Das war, hat auch was mit meiner Psyche gemacht. Und in der Zeit, in der ich da war, bin ich wirklich auch nur knapp Anschlägen entkommen. Einmal, weil ich an den Ort nicht gefahren bin, weil ich einen Kater hatte. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja,
weil ich dachte, okay, heute gehe ich da nicht hin zum Film. Und da sind viele meiner Kollegen gestorben. Und viele, viele Verwandte und Freunde meiner Protagonistinnen in diesen 8 Monaten, in denen ich da war. Also es war unglaublich brutal und ich habe gemerkt, dass ich auch irgendwann Angst bekommen habe, aus dem Haus zu gehen, weil man steht im Stau und weiß nicht, geht jetzt gleich was hoch.
Ja.
Aber man kann sich dann mal im Ansatz vorstellen, was es bedeutet, so zu leben.
Ja.
Ein Leben lang, weil ich konnte mal dann nach 3 Monaten für ein Wochenende nach Dubai fliegen, einfach um meine Paranoia ein bisschen auszumerzen und dann wieder Kraft zu tanken, ausgerechnet in Dubai. Aber viele Afghanen konnten das eben nicht.
Mussten Sie sich eigentlich verschleiern?
Ja.
Oder einen Schleier tragen?
Ja, ich musste einen Schleier tragen. Das hat mich vor allem genervt, weil es sehr, sehr schwierig ist mit Kameraequipment.
Ja, klar.
Völlig verhüllt eben dieses doch sehr komplizierten langes Kleid. Man darf das nicht bedeckt werden. Und man filmt in der Hitze irgendwie bei 40 Grad. Man kann das aber auch immer nur ganz kurz. Man muss aus dem Auto rausspringen, wenn man eine Straßenszene filmen möchte und hat dann nur 2 Minuten, bevor die Situation vielleicht brenzlig wird. Es hat 40 Grad, man muss trotzdem komplett bedeckt sein. Dann hat man 3 Kameras irgendwie umhängen. Und dann rutscht natürlich der Schleier, wenn man versucht, gerade eine neue Einstellung zu machen. Es macht einfach das Filmen sehr viel komplizierter. Das hat mich hauptsächlich daran gestört.
An Uphill Battle heißt ein Film, den Sie über Bergsteigerinnen gedreht haben, Theresa Breuer. Und zwar wollen diese Bergsteigerinnen den höchsten Berg Afghanistans besteigen. Jetzt sind die Dreharbeiten natürlich, Sie haben es gesagt, mehrmals unterbrochen worden. Wie kamen die Frauen auf die Idee? War das eine Aktion von Frauenrechtlerinnen oder war das der reine Sportsgeist? Wie ist das alles entstanden, die Idee und der Film?
Das ist eine amerikanische NGO, die diese Organisation gegründet hat. Es war eine Amerikanerin, die lange für die NATO in Afghanistan gelebt hatte.
Ja.
Man muss sagen, es gibt keine Tradition des Bergsteigens in Afghanistan. Deshalb diese Mädchen, die an diesem Programm teilgenommen haben, waren die ersten in diesem Land. Und deshalb, ich weiß, viele Leute wünschen sich immer, dass die afghanischen Frauen alleine auf so eine Idee gekommen wären. Aber diese Idee existierte in Afghanistan nicht. Und Frauen treiben in Afghanistan keinen Sport. Und die Berge werden von Schafhirten oder von Kämpfern genutzt, aber nicht zum Skifahren oder Klettern. Und Bergsteigen macht insofern Sinn, weil Frauen sehr selten das Haus verlassen dürfen, sehr selten etwas alleine machen. Und als ich das erste Mal da war, sagte ein junges Mädchen zu mir, die war damals so 15, meinte Theresa, als ich das erste Mal bei einer Bergsteiger-Expedition einer Kleinen dabei war, habe ich gemerkt, zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich eigene Gedanken habe. Das war mir vorher nicht bewusst. Bergsteigen ist eine physische Anstrengung, aber auch eine psychische Anstrengung. Und es ist etwas, was man selbst tun muss. Und es ging vor allem darum, den Mädchen Selbstwertgefühl mitzugeben. Frauen machen in Afghanistan keinen Sport. Der Körper der Frau ist tabu. Ja. Und das war eine schlaue Idee, um eben Mädchen zu zeigen, hey, ihr könnt auch was und ihr habt eure eigenen Gedanken und ihr könnt auch ein eigenes Zelt aufbauen. Und in den Bergen kann man dann eben auch gemeinsam mit seinen Freundinnen frei sein, darf laut lachen, kann sein Kopftuch ausziehen, darf sich Witze erzählen. Weil all das geht in den Städten nicht. Dann heißt es, Frauen sollen leise sein, Frauen sollen am besten nicht gesehen werden. Ja. Das Lachen einer Frau gilt als obszön. All diese Dinge waren in den Bergen für diese jungen Frauen möglich.
Also man muss praktisch die Präsenz von Männern weitestgehend ausschließen, damit man überhaupt normal leben kann als afghanische Frau.
Ja, ja, weil Frauen nicht dazu erzogen werden, selbst zu denken, sondern dazu erzogen werden, zu gehorchen.
Ja.
Und das haben diese Mädchen dann natürlich in Frage gestellt, ob das wirklich so sein muss oder ob sie nicht vielleicht auch selbst Dinge können. Und es war natürlich sehr empowering für sie zu sehen, dass sie eine Fähigkeit haben, eine Fähigkeit zu klettern, sich abzuseilen und alleine klarzukommen.
Ja. Empowering, haben Sie gesagt, also Bekräftigung oder Selbstermächtigung. Ermächtigung klingt immer so furchtbar auf Deutsch. Aber das ist eben das, wenn man als Kind lernt, sich selber bei etwas zuzutrauen. Und Sie haben ja anfangs unseres Gesprächs gesagt, Sie sind so chaotisch aufgewachsen in einer Familie mit so vielen Wechselfällen, mit Umzügen, mit Konstellationswechseln, dass Sie irgendwie vor der Veränderung grundsätzlich erstmal keine Angst haben.
Ja.
Ja. Sie sind das älteste von 5 Geschwistern, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das ist richtig.
Und Sie sind zwar in Düsseldorf geboren, aber dann gleich weggezogen. Dann haben Sie einfach Umzüge geübt, weil Ihre Eltern ständig umziehen mussten? Oder wie war das?
Meine Eltern waren noch sehr jung und mein Vater hat noch seine Doktorarbeit geschrieben und dann sein eigenes Unternehmen gegründet. Deshalb sind wir erstmal umgezogen. Dann haben sich meine Eltern scheiden lassen. Dann bin ich mit meiner Mutter und meiner Schwester nach Freiburg gezogen. War also erstmal dann in der Situation, mit einer alleinerziehenden Mutter aufzuwachsen. Mhm. Und dann hat sie irgendwann meinen Stiefvater kennengelernt. Wir sind wieder umgezogen. Mhm. Und da habe ich eben nochmal 2 Brüder bekommen. Also es war chaotisch, aber es war vor allem auch so, dass ich gesehen habe, okay, Dinge können wieder besser werden, Dinge können sich verändern. Mhm. Meine Mutter kann als Frau auch alleine klarkommen und ist stark und schafft es, 2 Töchter großzuziehen und einen Job zu haben. Und das ist einfach, da ist keine Schwäche da, kein Manko.
Ja.
Meine Mutter und mein Stiefvater haben sich immer sehr, sehr respektvoll behandelt. Also ich bin in so einem Grundverständnis auch aufgewachsen. Männer und Frauen können genau das Gleiche.
Mhm.
Und trotzdem gab es dann ja schon in der Grundschule auch so Dynamiken, dass Jungs, Mädchen piesacken oder auch mal in den Bauch boxen. Mhm. Und da wird schon die körperliche Überlegenheit deutlich. Und ich hatte zu dieser Zeit kamen aber gerade die Spice Girls und Tic-Tac-Toe. Und das war mein feministisches Erweckungserlebnis sozusagen. Und dann dachte ich irgendwann so rotzig, ich fordere jetzt den stärksten Jungen aus der Klasse zum Armdrücken heraus.
Mhm.
Und dann haben natürlich alle Jungs gelacht. Und ich dachte auch, ich habe überhaupt keine Chance.
Ja.
Und trotzdem fand dann eben dieses Duell statt nach der Schule. Und die Jungs standen auf der einen Seite, die Mädchen standen auf der anderen Seite. Und ich dachte, um Gottes Willen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, wir machen es aber mit links. Und ich bin gar keine Linkshänderin. Und er ist auch kein Linkshänder. Aber ich habe in dem Moment so eine Verunsicherung gesehen bei ihm. Okay. Weil ich gedacht, okay, weißt du, irgendwie zieht sie jetzt einen Ass aus dem Ärmel. Und in diesem Moment der Verunsicherung habe ich dieses Armwrestling-Duell einfach gewonnen.
Ja, das und ist sehr geschickt.
Das war für mich eben auch der Moment, wo ich dachte, okay, man muss mal Risiken eingehen, man muss sich was zutrauen, aber vor allem muss man andere Menschen verstehen und deren Motivation.
Mhm.
Wenn man etwas erreichen möchte und wenn man sich behaupten muss, auch vor Leuten, die stärker sind, die mächtiger sind. Das war ja auch ein Thema bei der Cabo-Luftbrücke, ja. Das ist ja immer ein Thema. Ja? Dann muss man vor allem schlau sein, muss vor allem verstehen, wie die anderen Menschen ticken und was die wollen, okay, und wie man an sie rankommt.
Ja.
Im Guten wie im Manipulativen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Gregor Hoppe im Gespräch mit
Theresa Breuer, Journalistin, Filmemacherin und Reporterin aus dem Nahen Osten.
Ja, ich habe es schon gesagt, Sie sind dann nach München gekommen im Zuge Ihrer Ausbildung. Das war nach dem Abitur, nehme ich an, oder war das noch nach dem Studium?
Nach dem Studium.
Nach dem Studium. Und dann haben Sie den 50. Lehrjahrgang der Deutschen Journalistenschule am Altheimer Eck in der Innenstadt von München absolviert. Da sind ja sehr viele großartige Kolleginnen und Kollegen daraus hervorgegangen, aus diesem ehrwürdigen Institut, muss man sagen, wo wahnsinnig viele Leute versuchen, draufzukommen. Wie haben Sie denn die Ausbildung dort erlebt? War das okay für Sie oder war das zu theoretisch? Oder?
Ah, nein, nein, das war ja sehr praktisch.
Mhm.
Es war wahnsinnig anstrengend,
mhm,
und es war eine super Ausbildung. Es war eine super Ausbildung und es war vor allem das Wissen, dass wenn ich an der Deutschen Journalistenschule war und danach als Freie arbeite, dass wenn ich in der Redaktion anrufe und sage, guten Tag, mein Name ist Theresa Breuer, ich würde Ihnen gerne ein Thema anbieten, und ich sage, ich war an der Deutschen Journalistenschule, ist da schon mal ein Grundvertrauen da.
Mhm.
Das war der große Vorteil dieser Schule. Aber ich habe auch technisch ganz viel gelernt. Das Wichtigere war aber, glaube ich, tatsächlich am Ende die Kontakte zu haben. Wobei, ich muss ehrlich sein, ich habe auch einiges an Handwerk gelernt.
Mhm.
Ja.
Und München als Stadt, hat Ihnen das gefallen? Weil Sie sind ja ein bisschen rumgekommen in Deutschland. Und viele sagen ja, München, das ist so ein bisschen snobby und nervt irgendwie so ein bisschen.
München hat mir nicht besonders gut gefallen, was aber daran, was einfach auch daran lag, dass ich vorher in Berlin studiert habe, an der Freien Universität Politikwissenschaft, und damals, ich glaube, das ist heute auch ein bisschen anders, aber damals noch aus dem Club rauskommen konnte, nachts mit dem Fahrrad, ohne Licht, ohne Helm, schwer betrunken in Schlangenlinien an einem Polizeiauto vorbeifahren konnte und die Polizei machte das Megafon an und sagte, junge Dame, rote Ampeln gelten auch für Fahrradfahrerinnen, bitte.
Ja.
Und ich den nett zugewunken habe, und in München musste ich eben morgens immer durch die Innenstadt, um zum Altheimer Eck zu kommen. Und da war natürlich morgens um 8 kein Mensch, und man darf in der Fußgängerzone nicht Fahrrad fahren. Und dann bin ich jeden Morgen angehalten worden und musste 20 € Strafe zahlen.
Mhm. Ach,
also dieses, und ich konnte nichts essen, weil die Ausbildung ging immer sehr lang, wir hatten sehr viel zu tun. Ja. Dann machen die Supermärkte schon um 18 Uhr zu.
Und also, es gab keine Spätis, das wollen Sie sagen,
nein,
oder?
Nein. Ja, es gab keine Spätis. Mhm. Und es war auch schwer, Leute kennenzulernen. Ich habe mich oft allein mal in
Verständigungsschwierigkeiten, die sprechen bayerisch. Man versteht kein Wort. Ja.
Ja, es war,
ich kann's mir
war nicht
vorstellen,
meine Stadt.
Aber um jetzt ein bisschen für meine Vaterstadt zu werben, Berlin.
Oh Gott, das tut mir
da
leid.
Hat, nein, das macht überhaupt nichts. Berlin, da fanden Sie zumindest das Studium so ein bisschen überflüssig, habe ich gelesen.
Ja.
Okay.
Ja,
das war dann vielleicht zu theoretisch.
Genau.
Okay.
Mir liegt also erstens das wissenschaftliche Schreiben überhaupt nicht.
Mhm.
Mir liegt das wissenschaftliche Denken allerdings. Das war das Wichtigste, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, analytisch zu denken, Statistiken zu hinterfragen, wirklich genau drauf zu sehen, korrekt zu arbeiten, faktisch zu arbeiten. Das ist das Allerwichtigste, das faktisch arbeiten, Quellen überprüfen, wobei das lernt man ja an der Journalistenschule dann auch nochmal. Aber das kritische Denken war schon sehr wichtig.
Mhm.
Ich saß aber oft in Seminaren, zum Beispiel internationale Beziehungen, Kriege in Afrika. Und ich persönlich kann mich nicht zu einem Thema äußern, wenn ich es nicht selbst erlebe, wenn ich nicht vor Ort bin. Ich brauche die Nähe zu einem Thema, um wirklich Verständnis entwickeln zu können. Ich kann das nicht aus der Ferne. Ich muss mit Menschen vor Ort, ich muss die Situation vor Ort erleben. Nur dann kann ich wirklich oder habe das Gefühl, eine Situation, einen Konflikt durchdringen zu können.
Ja, aber Sie waren ja sehr lang eigentlich in Nahost. Fällt es Ihnen nicht etwas leichter, als dem völlig Außenstehenden zu beurteilen, was da im Moment gerade an Katastrophe sich wieder abspielt?
Ich würde sagen, ja. Es ist nur so, dass ausgerechnet bei diesem Konflikt ja jeder meint, mitreden zu müssen. Und ich habe Meinungen dazu, ich habe Analysen dazu. Ich bin nicht interessiert daran, die gerade unbedingt in den sozialen Medien zu teilen oder mich dazu zu äußern. Ich halte mich da sehr zurück. Das würde ich gerne lieber durch meine journalistische Arbeit vor Ort zeigen. Das wird dann auch in Zukunft für mich ein Langzeitprojekt sein, bei dem es um Trauma geht. Weil ich glaube, was halt vielen Menschen nicht bewusst ist, ist, dass wir es hier mit zwei Völkern zu tun haben, die nicht nur historisch traumatisiert sind, sondern auch auf einer jetzigen Ebene persönliche Leiterfahrungen haben, und zwar jede einzelne Person in diesem Land. Und das macht etwas mit den Menschen. Egal, ob man sich das, ob man das möchte oder nicht, das macht was mit Menschen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Leute verstehen, dass man nicht über seiner eigenen Lebenserfahrung steht und über seiner eigenen Leiterfahrung und die ausblenden kann. Das ist einfach nicht möglich. Ich hatte ein Gespräch mit einer jungen Mutter, die aus der, wie sie auch sagt, Friedensbewegung eigentlich kommt, in einem Kibbutz eben in der Nähe von Gaza gelebt hat, die ihren Kindern immer gesagt hat, hey, auf der anderen Seite, hier 3 Kilometer entfernt, wohnen Mütter, die lieben ihre Kinder genauso wie ich euch liebe. Die sind nicht anders als ihr. Und dann sagte sie zu mir 2 Tage nach den Massakern, ich bin mir nicht mehr sicher, ob es stimmt.
Ja, furchtbar.
Und sie sagte, und ich weiß, es ist falsch, aber es wäre mir gerade egal, wenn alle Mütter und Kinder in Gaza sterben müssen. Und ich weiß, es ist nicht richtig, aber ich kann gerade nicht anders empfinden. Ja, ich krieg's nicht hin.
Sagen Sie, also wollen Sie eigentlich als Reporterin Distanz halten zu beiden Seiten gleich?
Ich will zu beiden Seiten Nähe halten, Empathie halten. Das ist, weil ich bin sehr viel in den letzten Monaten dann auch ganz bewusst eben zwischen der Westbank und Israel hin und her gereist, um mich auch immer wieder einzufangen, weil ich merke, natürlich, wenn man mit Leuten spricht, deren Familienangehörige entführt sind oder ermordet worden sind, massakriert sind, das zieht einen schon rein. Aber dann fahre ich ins Westjordanland und rede mit Siedlern, die rassistische Äußerungen von sich geben, die ehrlich gesagt mich an Äußerungen, also wortwörtlich gesagt wurde, wenn sie sich nicht an unsere Regeln halten, dann müssen sie halt verschwinden. Und es sind Untermenschen. Und diese Sprache kenne ich irgendwoher. Die kennen wir alle irgendwoher. Das ist wahnsinnig gefährlich. Und ich fahre durchs Westjordanland und ich empfinde eine gigantische Wut, weil ich sehe, dass in den letzten Jahren immer mehr israelische Flaggen da hängen, immer mehr Siedlungen gebaut werden, die Siedler sich bewaffnen. Ich treffe ein kleines Mädchen, die seit Wochen nicht redet, weil sie von einem Siedler angeschossen wurde.
Ja.
Und das wird noch nicht mal angezeigt. Und in dem Moment verstehe ich auch die palästinensische Verzweiflung und die Wut. Und deshalb, man muss immer mit allen Menschen reden und man muss sich in wirklich nicht nur irgendwie Mitgefühl haben, sondern sich in diese Lage versetzen, wirklich verstehen, was die persönlichen Erfahrungen dieser Menschen sind, die sie so denken und am Ende handeln lassen. Das gilt für beide Seiten.
Theresa Breuer war unser Gast in 1:1, der Talk auf Bayern 2. Ich danke Ihnen sehr, Frau Breuer, und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für Ihre Arbeit und auch natürlich jetzt für den Erfolg des Films An Uphill Battle über die Bergsteigerinnen in Afghanistan. Hoffen wir beide zusammen, dass es irgendwie bald zu einer Waffenruhe in Nahost kommt, mit der alle beiden Seiten leben können. Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen, es war sehr schön.
Und noch ein Tipp, in unserer ARD-Audiothek finden Sie auch den Podcast Lost in Nahost. Da geht es um den Krieg in Israel und Gaza. Und zwar so, dass alle verstehen, wer welche Rolle spielt, welche Player in der Region wichtig sind und wann und wie das alles überhaupt angefangen hat. Lost in Nahost ist ein Podcast von BR24 und dem ARD-Studio Tel Aviv in Zusammenarbeit mit der News-WG. Den gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.